HR2 Kultur zum Nachhören. Die Buchempfehlung.
Ein kleines Gemälde aus dem 17. Jahrhundert spielt die eigentliche Hauptrolle in dem Roman von Donna Tartt, Der Distelfink. Ohne dieses Bild würde die ganze Handlung nicht funktionieren. Und auch in anderen Romanen spielen Gemälde eine ganz entscheidende Rolle. Wir stellen Ihnen in 5 Teilen diese Woche verschiedene Romane vor, in denen Kunstwerke zu Romanmotiven werden. Und heute starten wir mit Teil 1, mit dem Roman Der Distelfink.
Ich fasste die Tafel bei den Ecken und hob sie auf. Sie war überraschend schwer für so einen kleinen Gegenstand. Ein langer Splitter von einem zerbrochenen Rahmen hing an seiner Ecke. Ich wischte mit dem Ärmel über die staubige Fläche, ein kleiner gelber Vogel, matt unter dem weißen Staubschleier. Ich drehte mich mit dem Bild um und wollte ihr es zeigen, aber dann sah ich, sie war nicht da.
New York. Ein Terroranschlag erschüttert das Metropolitan Museum. Bei dieser Bombenexplosion verliert der 13-jährige Theodore seine Mutter. Sie wird unter den Trümmern verschüttet. In der Hand hält er ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, den Distelfink von Karel Fabricius. Diesen Schatz hat er aus dem Chaos gerettet. Das kleine Ölgemälde, nicht viel größer als ein DIN A4-Blatt Papier, wird von nun an sein Leben bestimmen. Und es hat eine ganz besondere Geschichte. Der Kunsthistoriker Jochen Sander vom Städel-Museum in Frankfurt.
Das Bild gehört eben zu den letzten Werken von Karel Fabricius, der eben auch sehr jung auf sehr gewaltsame Weise ums Leben kommt. Er stirbt bei der großen Pulverexplosion in Delft 1654. Und da wird ein Drittel der Stadt in Schutt und Asche gelegt. Es kommen 500 Menschen um, darunter eben auch der Maler. Und das erklärt, er ist 1622 geboren, wird also nur etwas über 30 Jahre alt. Das erklärt eben auch das relativ geringe Œuvre. Einerseits, er hat nicht lange arbeiten können. Und zum anderen ist auch sein gesamtes Atelier natürlich damals in Delft buchstäblich mit in die Luft geflogen.
In Donna Tartts Roman erwischt 400 Jahre später auch den Distelfink eine Explosion. Im 21. Jahrhundert ist es ein gezielter Terroranschlag, der auf die Vernichtung kultureller Güter zielt. Der 13-jährige Theodore ist traumatisiert. Für ihn beginnt von nun an eine Odyssee. Als Halbwaise von Ersatzfamilie zu Ersatzfamilie, von New York nach Las Vegas, von der amerikanischen Upper Class in das Milieu des White Trash, der weißen Unterschicht, zu Spielsüchtigen und Kleinkriminellen. Hier lebt Theodore mit seinem alkoholkranken Vater, einem Spieler am Sunset Strip, bis dieser bei einem Autounfall ums Leben kommt. Den Distelfink verwahrt Theodore wie einen Talisman, mal im Schulspind, mal unter seinem Bett, mal in einem Depot.
Na, der Distelfink ist natürlich für die gesamte niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts eine Ikone. Und in den Niederlanden speziell ist er so berühmt wie die Nachtwache von Rembrandt. Und es ist gleichzeitig eben ein Bild von großer Lakonie. Es ist ja klein, 33 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter breit. Eigentlich ein Witz von einem Bild. Und besteht im Wesentlichen aus einer wunderbar gemalten, verputzten Wand, die im Licht liegt. Und an dieser Wand befestigt ein Futterkasten für einen kleinen Vogel. Eben für einen Distelfink, der im 17. Jahrhundert, wie auch schon in Jahrhunderten zuvor, gerne als Haustier benutzt wurde. Er ist deshalb auch angekettet an einer langen Kette, kann sich also in gewissem Umfang bewegen, sitzt auf einer dieser Stäbe, die den Futterkasten umgeben und blickt den Betrachter sehr keck, sehr aufmerksam an.
Für Theodor ist dieses Vögelchen die stärkste Verbindung mit seiner verstorbenen Mutter. Wenn es ihm richtig mies geht, wird es ihm zum Trost. Ab und zu wagt er einen Blick.
Wenn ich das Gemälde betrachtete, spürte ich dieselbe Konvergenz in einem Punkt. Ein flüchtiger, sonnenbeschienener Augenblick, der jetzt und für immer existierte. Nur gelegentlich bemerkte ich die Kette am Knöchel des Finken oder dachte daran, wie grausam dieses Leben für ein kleines, lebendiges Wesen sein musste. Kurz aufzuflattern und immer wieder am selben hoffnungslosen Ort landen.
Nach dem Tod des Vaters geht Theodore, jetzt 18, wieder nach New York zurück. Er arbeitet in einer Restaurierungswerkstatt und steht kurz vor seiner Verlobung. Das Ölgemälde, das längst in eine Lost-Art-Datenbank aufgenommen wurde, nimmt einen anderen Weg. Durch den Verrat seines einzigen Freundes gerät es in die Hände der Kunstmafia. Bei dem Versuch, das Bild zurückzubekommen, wird Theodor zum Mörder. Das Motiv des Distelfinks hat eine lange Tradition. Jochen Sander.
Denken Sie an Darstellungen schon im 14., 15. Jahrhundert etwas Christuskindes im Arm seiner Mutter. Da wird häufig ein Vogel dem Kind als Spielzeug, und zwar ein lebendiger Vogel, in die Hand gedrückt. Und häufig ist es auch schon bei diesen viel früheren religiösen Bildern ein Distelfink. Das hat eine aparte Geschichte oder einen aparten Hintergrund. Der Distelfink hat ja eine sehr auffällige Zeichnung. Ja, diese gelben Federn im Geflügel, aber er hat eben diese roten Flecken am Kopf. Und diese spezifische Erscheinung dieses Vogels hat typisch mittelalterliches Denken, das Mittelalter liebt es, in Bildern zu denken, in Assoziationen zu denken, dazu geführt zu sagen, ja, der sieht doch so aus wie Christus, wenn er die Dornenkrone aufhatte. Die Bluttropfen sozusagen um das Haupt. Mit anderen Worten, der Distelfink, nicht mehr bei Fabricius, aber in der Fabricius vorausgehenden Bildtradition, die dieser Künstler natürlich kannte und seine Käufer und seine Auftraggeber, hatte eine eminent christologische, auf Christus verweisende, heilsgeschichtliche, potenzielle Symbolik. Durchaus ein Hinweis auf die Passion, auf die Leidensgeschichte Jesu.
Auch Theodor durchlebt eine Leidensgeschichte. Vom Halbwaisen zum Vollwaisen, vom Schüler zum Kleinkriminellen, vom Kunstliebhaber zum Mörder. Trotz aller Verluste, die er erleidet, bleibt ihm doch die tiefe Berührung durch Karel Fabricius' Gemälde »Der Distelfink«. Für Theodor ist es auch die Berührung mit etwas Unvergänglichem. Seine Strahlkraft hat das Bild über 4 Jahrhunderte bewahrt. Theodor hat das Kunstwerk gerettet. Und das Kunstwerk hat ihn gerettet.
Es ist da, in der lichtdurchspülten Atmosphäre, in den Pinselstrichen, die er uns aus der Nähe als das sehen lässt, was sie sind. Ein mit Hand aufgetragenes Leuchten von Pigment mit den sichtbaren Spuren der Pinselborsten. Und in der Distanz geschieht das Wunder, der Witz, der gleitende Vorgang der Verwandlung, bei dem Farbe Farbe ist, aber auch Federn und Knochen. Es ist der Ort, wo die Realität das Ideal trifft, wo Witz zu Ernst wird und alles Ernste ein Witz ist. Der magische Punkt, an dem jede Idee und ihr Gegenteil gleichermaßen wahr sind.
Kunstwerke erzählen. Teil 1 unserer fünfteiligen Reihe war Donnertat, der Distelfink. Christiane Kreiner für HR2 Kultur. Morgen um 8:30 geht es dann wieder um ein Kunstwerk.